Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches guten Morgen. Und ich muss mich vorab, ich fürchte, entschuldigen. Ich habe schon so bei mir gedacht, wo Wolfgang sagte, der Einleitende ist irgendwie nicht da. Na, das wäre ja ein komischer Gottesdienst gewesen. Der Einleitende nicht da und der Prediger hätte es fast verpennt, dass er heute dran ist. Aus diesem Grunde muss ich mich dafür entschuldigen und doppelt entschuldigen, weil ich habe auch das Thema verpennt. Ich habe ein ganz anderes Thema. Wären wir in der Schule, hätte ich jetzt eine 6 bekommen. Aber ich möchte vorher nochmal stille werden. Herr, ich danke dir, dass du dennoch wirkst durch uns, Herr, auch durch unsere Mangelhaftigkeit, Herr, dass wir in deiner Hand sein dürfen, Herr. Und so bitte ich dich ja auch, Herr, dass du mich heute Morgen gebrauchen möchtest, Herr, dass ich zum Segen werde für meine Geschwister. Amen. Das Thema heute Morgen ist, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ich fand diesen Ausspruch so interessant und er hat mich bewegt und beschäftigt und wir wissen alle, in welchem Zusammenhang er steht. Er steht in der Apostelgeschichte, im 9. Kapitel. Und ich hatte erst gedacht, ich erzähle das kurz zusammenfassend, aber ich habe es heute Morgen gelesen und dachte, ich möchte euch das nicht vorenthalten. Diese wunderbare Begebenheit mit Saulus. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus, an die Synagogen, in der Absicht, wenn er etliche Anhänger des Weges fände, Männer und Frauen sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich der Stadt Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias, er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam, und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er erleiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend werdest und erfüllt werdest mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Ich finde das eine wunderbare Begebenheit, die uns hier beschrieben wird, von der Allmacht Jesu, wie er Menschen gebraucht, wie er den Saulus bekehrt, wie er Ananias gebraucht und eben dieser Ausspruch, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und so möchte ich uns 3 Teile oder 3 Punkte etwas näher erläutern und mit uns betrachten. Der erste ist die Welt der Werkzeuge und wofür diese Werkzeuge gut sind oder sein sollen. Der zweite ist eben der Meister und sein Werkzeug und wie werde ich ein gutes Werkzeug. Und ich habe mir einleitend gedacht, eben Werkzeuge zum einen Ist das nicht so ein bisschen banal? Ihr seid Werkzeuge. Kann man das so sagen? Wir sind Werkzeuge. Und ich musste feststellen, wenn ich in die Schrift hineinschaue, dass die Bibel sehr viele verschiedene Begriffe für seine Kinder, für uns hat. Da sind wir Knechte, es heißt auch unnütze Knechte, von Sklaven, sein Eigentum ist die Rede, Schafe, lebendige Steine, können wir lesen. Jesus nennt uns sogar Freunde und wir dürfen sein Bruder sein. Und Gottes Kinder werden wir genannt, Erben. Und ich finde, es ist so bezeichnend für die Vielschichtigkeit der Beziehung, in der wir zu Gott stehen. Es ist nicht nur eine einfache Beziehung, wenn ich zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis nehmen würde. Ich gehe zur Arbeit, habe einen Arbeitsvertrag, habe ich zu meinem Chef zunächst einmal ein rein geschäftliche Beziehung. Er bezahlt mich, ich tue meine Arbeit. Das ist eine sehr schlichte Beziehung. Es kann sich daraus mehr entwickeln, wenn man sich kennenlernt. Entweder sagt man, so ein Chef, schrecklich, oder man lernt sich gegenseitig schätzen. Dann wird diese Beziehung vertieft, wird sie verändert. Und hier sehen wir eben die Vielfältigkeit in der Beziehung Gott-Mensch und aber auch von Mensch zu Gott. Auch da finden wir sehr viele Vielschichtigkeiten. Einmal eben Gott-Vater, Gott der Richter, Gott, der uns ein Freund ist. Wenn wir an David denken, er sprach mit Gott wie mit seinem Freunde. Er ist uns ein guter Ratgeber. Jesus, der Hirte, unser Herr, um nur ein paar zu nennen. Und deswegen fand ich es so interessant, eben diese Vielschichtigkeit zu betrachten und heute Morgen eben ja dieses Bild des Werkzeuges. Und ein weiteres eben, hier heißt es über Saulus eben, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, gilt das jetzt nur für Saulus? War er jetzt ein ganz besonderer, aus dem Paulus wurde? Oder gilt es vielleicht für uns alle? Und die Antwort steht eigentlich auch in dem Text, wird es uns gegeben. Der Ananias. Er wird benutzt, er wird gebraucht von Gott, um den Saulus zurechtzubringen, um ihn zu dem Paulus zu machen. Auch er ein Werkzeug in Gottes Hand, sodass wir sagen dürfen oder sehen können, dass wir alle Werkzeuge Gottes sind, in seiner Hand. Und ich finde es so gewaltig eben, wie Gott zu Ananias sprach. Ein ganz klarer und deutlicher Auftrag, geh hin. Und die Antwort von Ananias, zunächst einmal, als angesprochen wurde, hier bin ich. Die Bereitschaft zu gehen, zu hören, was Gott zu sagen hat. Und nicht eben, wie es eben ist, eben, oh, jetzt ist aber gerade unpassend, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Oder eben, dass ich ihn vielleicht gar nicht hören würde, weil ich so sehr mit mir selber beschäftigt bin, weil ich seine Stimme gar nicht wahrnehmen würde, sondern hier ist wirklich diese Bereitschaft, hier bin ich. Und was hat Ananias bewirken dürfen bei dem Saulus? Und so finde ich es interessant, eben diese Vielfältigkeit der Werkzeuge, eben wie ich schon sagte, die Welt der Werkzeuge, wie vielfältig, wenn wir in die irdische Welt hineinschauen, dieses Bild gebrauchen, wie vielfältig diese Werkzeuge sind. Wir haben Werkzeuge, um etwas zu bauen, um etwas zu reparieren oder etwas zu bebauen, wenn wir die Landwirtschaft betrachten. Auch wenn man etwas abreißt, etwas umbauen muss, auch dafür haben wir Werkzeuge. Es gibt so vielerlei Werkzeuge. Und so ist es interessant eben, wie auch wir unterschiedlich sind. Völlig unterschiedlicher Prägung, unterschiedliche Naturelle haben, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ja, und das ist eben dann so, dass wir eben dann auch natürlich unterschiedlich denken. Wie ich schon sagte, wir sind unterschiedlich geprägt, wir handeln auch unterschiedlich auf gewisse Situationen, reagieren wir unterschiedlich, wir empfinden auch unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit kann durchaus zu Spannungen führen, dass man sich einander nicht versteht, dass man sich einander behagt. Und wenn ich das mal so an einem Beispiel zwischen einem Spaten und einer Schaufel demonstrieren sollte, dann könnte der Spaten zur Schaufel sagen, du bist ja so ein Weichsandschaufler, so wie ein bisschen Probleme kommen, ein bisschen Äste, ein bisschen Steine, da versagst du, da kommst du nicht mehr in den Boden rein, da schüppst du nichts mehr weg. Und die Schaufel könnte zu dem Spaten sagen, ja und bei dir, du kannst immer nur alles kaputt machen und alles aufwühlen. Und wenn du was rausschippen willst, die Hälfte fällt dir vom Spaten. Also wer schon mal mit dem Spaten versucht hat zu schaufeln, da kommt nicht viel. Aber im Einklang ist es eben so, dass der Graben gegraben werden kann. Wo es schwer ist, wird der Spaten eingesetzt, um eben die Äste, um was am Weg ist, wegzunehmen. Und die Schaufel kann eben diesen Aushub bewirken, dass eben genug hinauskommt. Und dieses Zusammenspiel bewirkt eben, dass man vorankommt, dass man einen sauberen Graben ziehen kann, der gerade ist und nicht hoch und tief. Und ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen will. Und das ist dieses Gewaltige, wenn eben dieses Zusammenspiel da ist. Und das ist eben, ja, dieses Bild eben, Werkzeug, erstmal ein auserwähltes Werkzeug, dieses Werkzeug in der Hand des Meisters, wo wir als Werkzeug wachsen, reifen, zusammen, aber auch eben persönlich, dass wir eben ein gutes Werkzeug sind, was eben präzise arbeitet, was eben wie Ananias eben präzise eingesetzt werden kann zum Segen anderer. Und das ist eben das Nächste eben, wozu sind diese Werkzeuge, was sollen sie bewirken, was sollen sie bauen? Und das finde ich so faszinierend, wie es eben, wie Jesus uns gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. Er benutzt uns und gebraucht uns, um Menschen zu erretten, dass sie das Heil ergreifen können, dass sie zum ewigen Leben hindurchdringen. Dazu benutzt er uns Menschen, uns, die wir seine Kinder sind. Sie sollen errettet werden und heil werden. Das eine, das Erretten, das wissen wir, das ist die Wiedergeburt, die Bekehrung, wo wir Zeugnis geben dürfen und Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen dürfen, dass sie nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben dürfen. Und wenn ich sage reparieren, heil werden, so nennt es die Bibel Seelsorge, Fürbitte, dass wir einander helfen, dass wir ja heile am Ziel ankommen. Auch dazu will uns Gott gebrauchen, Jesus gebrauchen, dass wir einander stützen und eben an Geist, Seele und auch an Leib eben heil werden dürfen, um zu ihm zu kommen. Beim Leib, wissen wir, gibt es immer gewisse Einschränkungen, denn der Leib ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Manche sterben gesund und manche sterben krank, könnte man fast sagen. Gott tut Wunder und heilt und manchmal eben belässt er uns in der Krankheit. Aber an Geist und Seele sollen wir nicht Schaden nehmen. Und dafür gebraucht er eben uns als Werkzeuge. Und den nächsten Punkt finde ich durchaus eben interessant, weil ich aus dem Handwerk komme. Der Meister und sein Werkzeug. Das ist immer auch so ein bisschen was Spezielleres eben, der Meister und sein Werkzeug. Ich kann mich daran erinnern, als ich zur Meisterschule ging und dann unser Obermeister, so nennt man das dann eben, der uns dann da unterrichtet hat, hatten wir auch Metallbearbeitung und sagte so, ihr kriegt ein vernünftiges Feilenset. Das müsst ihr dann hier kaufen, ist klar, aber eben ein Feilenset, eben große Feilen, kleine Feilen, Schubfeile, Stichfeile und so weiter. Ein qualitativ hochwertiges Werkzeug und das war dann eben so für die angehenden Meister dann eben entsprechend. Und dieses Feilenset, das habe ich jetzt nicht bei mir auf der Arbeit, das ist eigentlich ein bisschen unsinnig, weil eigentlich soll man damit arbeiten. Ich habe es bei mir in der Garage liegen, wohl behütet. Und zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, besonderen Anlässen benutze ich sie dann. Wenn ich dann eben zu Hause mal was mache, auf der Arbeit habe ich andere Feilen, die nicht so hochwertig sind. Es ist also etwas Besonderes. Oder wenn ich an meinen ersten Werkzeugwagen denke, als ich selbstständig wurde, der mir gesponsert wurde von meinem Lieferanten. Dieser erste Werkzeugwagen, mit dem ich sehr gerne arbeite, weil er sehr ausführlich ausgestattet ist, auch so mit Zwischengrößen, die man sonst nicht so oft hat. Also es ist etwas, schon etwas Besonderes. Und wenn ich dann hineinschaue, hier ist noch mehr, was Jesus beschreibt. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Seine Werkzeuge sind lebendig und sie sind geprägt von einer Beziehung zwischen zwei lebendigen Seelen, Wesen. Oder wie soll ich Jesus sonst beschreiben? Uns ist klar, wir sind die Seele, aber Jesus ist lebendig, er ist Gott und da ist eine lebendige Beziehung. Er formt und gestaltet uns. Und an jeden persönlich, individuell, es gibt da kein 0815-Schema, wo er alle gleich zusammen baut und macht, sondern jeden individuell mit einer Langmut und einer Geduld, die er hat, wenn wir an seine Jünger denken, welche eine Geduld er mit ihnen hatte, wie sich immer wieder dann eben gegenseitig in die Wolle kriechten und Jesus immer wieder neu ja, Geduld gezeigt hat, Gnade gezeigt hat, sie zurechtgebracht hat, in Liebe, in Sanftmut, manchmal aber auch mit sehr deutlichen Worten, er schalt ihren Unglauben, da war auch schon mal durchaus eine gewisse Härte und Deutlichkeit zu spüren, aber eben, man darf sagen, nie verletzend, nie so, dass man so verletzt war, er hat mich jetzt so hart getroffen, ich kann jetzt nicht mehr, sondern es war immer seine Liebe spürbar. Und er selbst gebraucht seine Werkzeuge. Er selbst eben, ja, nimmt diese Werkzeuge in seine Hand. Wir dürfen in seiner Hand sein, von ihm geführt werden. Und es ist seine Kraft, die das Werkzeug bewegt. Das Werkzeug ist nur der Überträger der Kraft. Ja, und es wächst dann diese Beziehung zwischen Werkzeug und Meister. Darf wachsen. Es ist eine Vertrautheit da. Sowohl auf der einen Seite, wenn ich meine Kiste aufmache, ich weiß, wo das Werkzeug ist, ich habe die Knarre, sie liegt gut in der Hand, man hat sich dran gewöhnt, man arbeitet gerne damit. Und auf der anderen Seite, wir als lebendiges Werkzeug dürfen dieses Vertrauen zu unserem himmlischen Vater haben, was mehr und mehr wächst, wo wir staunen dürfen und sehen können, wie wir in seiner Hand sind und was er durch uns, mit uns bewirken möchte. Und es gibt da so eine, finde ich, so ein passendes Bild, eine passende Begebenheit, die das auf eine sehr eindrucksvolle und starke Art und Weise uns vor Augen führt. Was dieses Vertrauen bedeutet, was diese Kraft bedeutet und was ihm seine Gnade und Geduld bedeutet. Wenn wir in Richter hineinschauen, dem 16. Kapitel, da lesen wir von Simson. Simson, manchen vielleicht auch aus der Kinderstunde bekannt, der sehr stark und kräftig war und gegen die Philister kämpfte. Und ja, das waren für ihn wie Spielzeugsoldaten, hätte man fast gesagt. Er hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Sie konnten ihn nicht packen, nicht greifen. Und er war der Auserwählte von Gott, eingesetzt, um eben auch seinem Volk eben ja, Frieden zu bringen, um sie zu befreien von dieser Macht der Philister. Und sie fürchteten ihn sehr, die Philister, weil er eben so stark und so mächtig war. Und dann kam ihm dieser Fall von dem Simson. Wir wissen das, mit der Delila, dieses ja, unsägliche Versagen, diese Sünde, in diese Unzucht hineingeratene und wie sie ihm dann immer wieder bezirzt und ihm dann versucht, das Geheimnis abzuringen, das Geheimnis seiner Kraft, woher kommt sie? Und eben, ich lese ab dem 19. Vers, und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die 7 Locken seines Hauptes ab, und sie fing an, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Also wir wissen, Simson hat hinterher dann eben nachgegeben, verraten, es liegt an seinen Haaren. Und als er wieder bei dieser Delila lag, eben, wie ich gelesen habe, haben sie ihm die Haare des Hauptes abgeschoren, und die Kraft wich von ihm. Da sprach sie zu ihm, Philister, über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche mich nur frei zu schütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus und führten ihn gen Gaza hinab und banden ihn mit 2 ehernen Ketten, und er musste im Gefängnis mahlen. Was hat das jetzt mit dem Werkzeug zu tun? Zum einen wird hier ziemlich deutlich, Simson, die Kraft, es war alles nur Gnade und geliehen. Es ist Gnade, wenn wir morgens aufstehen dürfen, wenn wir eben gesund sein dürfen, wenn wir unsere Arbeit verrichten können, wenn wir eben ja, leben dürfen. Es ist Gnade, es ist alles Gnade. Es ist nicht, dass ich sage, meine Kraft, meine Stärke, ich habe, sondern es ist alles Gnade von Gott. Und wenn er die Hand von uns nimmt, wie wir hier bei Simson lesen, dann ist die Kraft verloren, dann ist sie weg. Und das ist eben da, durch diese Sündhaftigkeit, durch seine Sünde, könnte man glatt meinen, hat er es übertrieben, hat er es zu weit getrieben, dass Gott eben seine Hand von ihm nimmt. Und es ist ja manchmal so, dass Gott einen mal etwas fallen lässt. Und das ist eben das Wunderbare, dass wir wissen dürfen, wir fallen nie tiefer als in seine Hand. Manchmal bedarf es eines, ja, eines gewissen Fallenlassens, damit wir nicht ja, in die in die Höhe sprießen, dass wir nicht hochmütig werden und nicht annehmen und meinen, wir haben, ich habe. Manchmal muss Gott so handeln, damit wir wieder demütig werden, damit wir wieder geerdet werden, damit wir wieder wissen, woher unsere Kraft kommt. Hier in einer sehr drastischen Art und Weise, muss man sagen. Er hat sehr teuer dafür bezahlt, der Simson. Und wenn jetzt hier ein Punkt wäre, dann wäre man fast geneigt zu sagen, also kann ein Christ doch wohl sein Heil verlieren. Er wurde verworfen von dem Meister, er war unbrauchbar in seiner Sündhaftigkeit, nicht mehr zu gebrauchen, hinfort mit ihm. Die Kraft wich, er wurde überwältigt von dem Feind, eben hier in den Kerker geworfen, ins Gefängnis, und dann musste er diesen Mühlstein da bewegen zum Malen. Das ist nicht das Malen mit Papier und Zettel, sondern eben diese schwere Arbeit, und das war's. Und dann starb er da irgendwann, und dann, nein, es geht noch weiter. Eigentlich eine Banalität, die hier steht, aber die eine starke Aussagekraft hat. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Es klingt wie eine Banalität. Natürlich wächst das Haar wieder. Wenn ich eine Glatze habe, wachsen sie auch irgendwann wieder, wenn sie nicht im Alter ausfallen. Aber hier ist etwas anderes deutlich. Das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen. Er fing wieder an, den Herrn zu suchen, und hat Gnade beim Herrn, bei Gott gefunden, sodass er eben nicht verworfen war, nicht für alle Zeit hinweg, sondern er fand wieder Gnade bei seinem Herrn. Und wir wissen das eben, wie es weitergeht. Als nun die Fürsten der Philister ein großes Fest machen zu Ehren ihres Gottes, Dogan, um zu feiern in ausgelassener Stimmung, Art und Weise, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, und mit Simson, ja, im Grunde genommen eben, sie feiern eben den Sieg über Simsons Gott, über den Allmächtigen, über Jehova, über Yahweh, feiern sie in ausgelassener Stimmung, und uns kommt dieses Henry, glaube ich, etwas bekannt vor. Es gibt noch eine andere, wo man dann in diesem Überschwang meint, so, und jetzt vergreifen wir uns an den Heiligtümern des Tempels oder eben hier, jetzt lass uns Simson holen, dass wir uns an ihm belustigen und uns ja an unserem Sieg ergötzen. Und so holen sie dann Simson aus dem Gefängnis, und es ist dann dieses gewaltige Gebet von dem Simson, was hier dann folgt, als sie ihn dann herausgeholt haben und er dann in dieser Halle an diesen Säulen steht. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Mein Herr, Herr, gedenke doch meiner. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und hier ist dieser Ruf von Simson aus dieser Schmach, aus dieser Schande, aus diesem dunklen Ort, wo er drinne steckte, eben: Herr, Herr. Nicht nur einfach: Ja, Herr, du weißt, sondern es ist dieser Ruf des Herzens, wo er den einzig wahren Anruf, der helfen kann. Gedenke doch meiner und stärke mich doch, o Gott. Nur dieses Mal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf welche das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seinem ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, was darin war. Also, dass der Toten, die er in seinem Sterben tötete, mehr waren als derer, die während seines Lebens getötet hatte. Es ist schon ein gewaltiges, was uns hier gezeigt wird. Gott erhört das Gebet des Simson. Er gebraucht ihn ein letztes Mal. Und Simson weiß, dass es sein letztes Mal ist. Meine Seele sterbe mit den Philistern. Und das ist dieses gewaltige Geheimnis, dieses Vertrauen, wovon ich gesprochen habe, diese Vertrautheit, die bis in den Tod hineinreicht. Wo eben er eben die Kraft und den Mut dazu hat, das zu beenden. Und sich gebrauchen lässt vom Herrn. Und er Gnade findet vor dem Herrn, dass er diese Kraft dazu bekommt. Ich finde, es ist ein gewaltiges Beispiel. Mir ein großes Beispiel, dass Gott sogar so einen wie Simson gebraucht und nicht verwirft, sondern ihn auch wieder erhört und ihm treu zur Seite steht, sodass eben in seinem Sterben er größeren Sieg hatte wie in seinem ganzen Leben. Es ist schon ein gewaltiges Bild, was uns hier gezeigt wird. Und ich musste so drüber nachdenken, wie das so ist, wenn dann eben die Werkzeuge älter werden. Ähnlich wie bei dem Simson. Wenn es dann heißt, eben, geh ein, du treuer Knecht, zu deines Herrn Freunde. Oder dieser Abschnitt im 2. Timotheus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, der mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Es ist dann am Ende dieses, ja darf ich sagen, Werkzeuglebens, wenn man diesen guten Kampf gekämpft hat, wenn man diesen Lauf vollendet hat, im Glauben, den Glauben bewahrt hat und dann die Krone der Gerechtigkeit eben, die der Herr uns bereitet hat, die Krone des ewigen Lebens, dann an jedem Tag zuerkennen, geben wird. Ein gewaltiger Tag. Und ich musste so drüber nachdenken, es ist vielleicht etwas banal im Vergleich dazu, aber ich habe jetzt so eine kleine Knarre, die ist jetzt, hat ihren Dienst getan, die ist kaputt und dann muss jetzt eine neue Knarre wieder hinein. Da ist ein Platz frei geworden, das Werkzeug fehlt. Und ich finde es so gewaltig, dass Jesus jedes Mal wieder aufs Neue seine Werkzeuge erwählt, jedes Mal wieder mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Geduld, Langmut und Weisheit eben seine Werkzeuge formt. Und ich sage so, jetzt habe ich so viel Arbeit da hinein investiert, jetzt ist es fast fertig und der Mensch muss heim. Es ist eben eine begrenzte Zeit. Und dann fange ich wieder von vorne an, wieder von vorne, wieder. Nein, ich will nicht, nein, ich habe keine Lust und dieses Dickköpfige und dieses Heilstarrige und nein, Gott wird nicht müde. Das ist das Gewaltige. Über die Jahrtausende hinweg ist er nicht müde geworden, sich seine Werkzeuge zu erwählen und sich immer wieder neu hinein zu investieren und mit seiner Liebe uns zu sich zu ziehen. Und das finde ich eben unheimlich erstaunlich. Diese Geduld, diese Langmut, diese Gnade, die Gott uns entgegenbringt. Und ich musste so ein bisschen an unsere Gemeinde denken. Wenn er die Schubläden aufzieht, der Werkzeugkiste Arche Hannover, wie gut sind diese Werkzeugkiste, wie gut ist sie bestückt, wie viele Werkzeuge sind da, wo sind vielleicht Plätze frei, die fehlen, wo eben der Nachwuchs da sein müsste, aber vielleicht noch nicht da ist, oder wo Werkzeuge schon alt sind, die noch ihren Dienst tun, aber es fehlt eben der Nachwuchs. Was würde Gott in unserer Werkzeugkiste eben finden, wenn ich es einmal so herunterbrechen darf? Und eben, ein Punkt ist eben auch, wie werde ich ein gutes Werkzeug? Wie darf ich mich von ihm gebrauchen lassen? Und das ist manchmal so die Frage eben, die sich dem anschließt. Will ich das überhaupt? Es wird heute sehr viel von Selbstverwirklichung gesprochen, sich selbst ja eben auszuleben, selbstbestimmt zu leben. Kein Gott über uns. Es ist nicht mehr modern, sich irgendwie unterzuordnen, sondern man möchte sich selber doch frei entfalten. Und da ist die Frage eben, ich denke, heute fast noch aktueller wie damals, will ich das überhaupt? Sind wir so ein Mose-Typ? Es ist durchaus interessant, wenn man liest, wie Mose berufen wurde. Ich war erstaunt, als mir das zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, wo ich das gelesen habe. Von der Kinderstunde her wissen wir, der Dornbusch, und Mose sagt, ja, ich gehe. Aber das war gar nicht so. Er hat nicht gesagt, ja, hurra, ich gehe. Er hat mit Gott diskutiert und ich bin alt und ich kann nicht und meine Zunge, die ist lahm. Und Gott hat sich ihm erzeigt, seine Wunder, seine Macht, seine Herrlichkeit, wie eben dann der Aussatz an Moses Hand war und wieder weg war und all dieses. Und dass man denkt, nicht viel hätte gefehlt und Gott hätte wohl Mose, ja soll ich sagen, vernichtet. Der Geduldsfaden war schon fast am Reißen, wo Gott sehr deutlich und klar gesagt hat, du gehst. Oder ein Jona-Typ, der sagt erst gar nichts, der haut einfach ab, der ist einfach nicht mehr da. Der versucht zu fliehen und geht, verlässt die Versammlung und ich nicht, schickt wen anders, ich nicht. Wollen wir das überhaupt? Und ich denke, jeder, der wiedergeborener Christ ist und der weiß, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat, der hat dieses innere Bedürfnis und diese innere Freudigkeit, ja, ich will ein gutes Werkzeug in seiner Hand sein. Ich will mich von dem Meister führen und leiten lassen, gebrauchen lassen. Und es ist nicht eben die Frage, ob ich will, sondern es ist eine Freude und eine Ehre, wenn Jesus uns formt, wenn er uns gebraucht, um sein Reich zu bauen. Wohl wissend, dass er uns nicht nötig hätte. Er könnte es auch ohne Werkzeuge bewerkstelligen, einfach nur durch sein Wort. Aber er will uns gebrauchen und er will eine Beziehung zu uns haben und er will mit uns zusammenarbeiten und wirken. Das ist dieses Gewaltige, ja eigentlich fast nicht vorstellbar, dass er eben diese Gnade und diese Liebe zu uns hat. Und als ich diese Frage mir gestellt hatte, wie kann man eben ein gutes, ein nützliches Werkzeug werden, da sind zwei, ich sag mal, recht ernüchternde Erkenntnisse. Zum einen kann ich gar nichts dazu tun. Ich kann nicht aus mir heraus etwas wirken. Mein Herz, mein Fleisch ist sündig. Von Natur aus bin ich nicht in der Lage, auch nur etwas Gutes zu tun, geschweige denn am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und das Zweite ist eben, ich werde nie ein vollkommenes Werkzeug sein. Jesus, der war ein vollkommenes Werkzeug, als er hier auf der Erde war. Es gab keinen wie er. Er war vollkommen, wir sind unvollkommen und wir werden diese Vollkommenheit hier auf der Erde nie erreichen. Und das ist ja eigentlich schon fast entmutigend, wenn man schon von vornherein weiß, egal was ich tue, ich werde es nie erreichen, ich werde es nie schaffen und ich kann es auch noch nicht mal schaffen. Und dann gibt es dieses Dennoch und Dennoch. Und da habe ich gefragt, natürlich gibt es dieses Dennoch, dieses göttliche Dennoch, aber was beinhaltet es? Warum versuche ich es dennoch, das, was eigentlich unmöglich ist, zu tun? Es ist seine Liebe. Es ist seine Liebe, die es dennoch bewirkt. Diese enge Beziehung zu Jesus Christus, der uns so annimmt, wie wir sind und uns gebrauchen möchte. Und deswegen wollen wir uns gebrauchen lassen. Aber es gibt eben dazu eine Grundvoraussetzung, damit das überhaupt geschehen kann. Das ist mir so deutlich geworden. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir davon. Und zwar im 8. Kapitel, das ist direkt davor. Da lesen wir von Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien. Und wir kennen diese Geschichte, wie Philippus eben auch einen klaren Befehl erhielt. Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und wie er mit diesem Kämmerer ins Gespräch kommt, dieser Kämmerer, dieser, ja, ein gewaltiger eben, ein Reicher. Man weiß nicht genau, in welchem Amt er genau bekleidet hat. Auf jeden Fall war er ein sehr mächtiger aus dem äthiopischen Land. Und der Gott suchte, ihn aber in Jerusalem nicht fand. Und er suchte ihn und hat aber eine Schriftrolle sich ergattern, erkaufen können und las darin. Und wie dann eben Philippus ihn anspricht. Ich finde, das ist auch eine ganz gewaltige Begebenheit, da ist ein eben sehr adliger, würdevoller Reicher, der in seinem Wagen, seinem Prunk reist und der Philippus, wer ist der Philippus? Ein Wanderprediger, ein Jünger Jesu, aber eben ein vor der Welt nichtssagend und er hält sich zu dem Wagen und wagt es, diesen reichen, vornehmen Mann einfach anzusprechen. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, anzuquatschen. Wird er es vielleicht als Belästigung empfinden? Ich kann ihn doch nicht einfach ansprechen. Er will vielleicht für sich sein. Aber es gab mal so einen Ausspruch eben, wo es heißt eben, der Heilige Geist nimmt keine Rücksicht auf unsere, ich hätte es fast gesagt, Schamgefühl, Empfindungen. Er gibt einen Auftrag und dann sollen wir das tun. Und so spricht er ihn an und fragt ihn eben, verstehst du, was du da liest? Und sie kommen in dieses Gespräch und der Philippus macht dem Kämmerer Jesus groß und er erkennt Jesus und das ist dieses Gewaltige, wo sie so weiterzogen, wo er sagt, als sie aber auf dem Wege weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Das ist ja diese gewaltige Botschaft eben eigentlich so schlicht, so einfach. Er hat Jesus erkannt und der nächste Schritt war die Taufe, das war ihm klar und dann sieht er das Wasser und sagt, hier ist Wasser, was hindert es mich, taufen zu lassen. Und Philippus spricht, Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Diese gewaltige Aussage, die reicht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Man hat es nicht nur vom Kopf her verstanden, sondern auch vom Herzen her. Ich glaube, es ist nicht ein Erahnen, sondern ich weiß es. Es ist mir eine Gewissheit geworden. Jawohl, mein Erlöser lebt. Jesus ist der Christus, der von Gott Gesandte, der für meine Sünden gestorben ist. Und wenn du das glaubst, jawohl, dann steht der Taufe nichts im Wege. Diesem Gehorsamsschritt und dieser Symbolträchtigkeit, dem, dass das Alte vergangen ist, der alte Mensch ist beerdigt und der Neue ist auferstanden. Eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen. Er macht alles neu. Diese Wiedergeburt, die da ganz deutlich wird, zum ewigen Leben hin. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Und hier ist auch so ganz beiläufig eine ganz tiefe Weisheit, finde ich, verborgen. Er ließ den Wagen anhalten. Und zuerst steigt der Philippus herab und der Kämmerer folgt ihm. Wer war jetzt größer, der Kämmerer oder Philippus? Wer ging voran? Philippus ging voran. Und der Kämmerer stieg ebenfalls hinab. Es ist dieses Anhalten und Herabsteigen. Herabsteigen von dem Wagen, herabsteigen von seinem eigenen hohen Ross. Nicht mehr ich, nicht mehr mein Ego, sondern ich folge ihm. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme auf sich mein Joch. Das ist dieses große Geheimnis, um die Grundlage zu schaffen, um überhaupt ein gutes Werkzeug zu werden oder werden zu können. Wenn mein Ich verschwindet und er groß wird. Und das ist ja immer wieder schwer. Wie sagte Luther, ich weiß, er ist ersäuft, ertränkt in der Taufe, aber der alte Mensch, der kann schwimmen, der kommt immer wieder hoch, es will immer wieder, ja, es ist immer wieder dieser Kampf eben, aber es geht darum eben abzusteigen, sich vor Gott zu demütigen, ihn als Herrn anzuerkennen, ihm zu folgen. Und dann ist es egal, was für einen Dienst er mir gibt, dann ist er nicht zu klein und nicht zu groß, dann sage ich nicht eben, das ist mir zu minderwertig oder zu nein, das mache ich nicht, sondern ich lasse mich von ihm gebrauchen. Mein Ego, ich, wird immer kleiner und er wird immer größer und ich darf ein fruchtbares Werkzeug sein in seiner Hand. Ja, bis zum Ende dann. Und dazu gebe Jesus uns Gnade, dass wir eben gerade in dieser letzten Zeit, die wir erleben dürfen, eben die Treue halten, den Glauben halten und uns von ihm gebrauchen lassen, bis hin in die Ewigkeit. Amen.